Alltagskompass. Hallo und herzlich willkommen zum Alltagskompass. Mein Name ist Katrin und wieder oder immer noch da ist die Claudia Müller. Schön, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast.
Hi, ich freue mich sehr, wieder da zu sein.
Wir reden heute über das Thema Kinder und Geld. Und zwar jetzt gar nicht, was uns Kinder an Geld kosten, sondern wie man Kindern den Umgang mit Geld richtig beibringt und auch so ein bisschen eine gewisse Selbstverantwortung. Darüber hast du ein Buch geschrieben, Claudia, oder?
Mhm, richtig, genau. Ich habe das Buch geschrieben, Über Geld spricht man doch. Dann Untertitel, wie Kinder spielerisch einen guten Umgang mit Geld lernen, weil es das tatsächlich bis dahin noch nicht gab. Also es ist ein Elternratgeber. Und es gibt ja Elternratgeber für alles. Ne? Wie bringe ich meinem Kind das Schlafen bei? Wie bringe ich meinem Kind das Essen bei? Aber wie bringe ich meinem Kind das Thema Geld bei? Das gab es noch nicht. Und die Herausforderung dabei ist ja auch, dass viele Eltern gar nicht genau wissen, wie sie mit ihrem Geld umgehen sollen und dementsprechend auch nicht wissen, was sie ihrem Kind beibringen, wie man das beibringt, ab wann fange ich überhaupt an, mit meinem Kind über Geld zu reden und wie. Soll ich den jetzt neben mich setzen, wenn ich meine Steuererklärung mache oder so, ne? Das sind halt dann häufig die Gedanken. Und da wirklich mal aufzuzeigen, wie selbstverständlich es Gesprächsmöglichkeiten eigentlich auch im Alltag gibt. Und auch die Eltern natürlich zu schulen mit ihren eigenen Finanzen, damit sie das Wissen dann an die Kinder weitergeben. Das war unser Ziel in diesem Finanzratgeber.
Aber so das Prinzip Taschengeld ist ja jetzt nicht neu. Also da lernt man doch als Kind auch schon ein bisschen, was es heißt, Geld zu haben.
Genau, das Prinzip Taschengeld ist so der Standard, würde ich mal sagen. Aber dann kommt schon zum Beispiel die Frage, sollte man mit Taschengeldentzug als Bestrafung arbeiten? Oder eher nicht. Wie geht man jetzt damit um? Wie viel Taschengeld wird empfohlen? Ab welchem Alter? Was, wenn mein Kind gar kein Taschengeld einfordert? Sollte ich es ihm dann trotzdem geben? Ja, alle solche Themen, wo man gar nicht unbedingt weiß, wie gehe ich damit als Eltern um?
Oder was mache ich, wenn das Kind von seinem Taschengeld was kaufen möchte, was ich nicht gut finde?
Genau. Was mache ich dann, wenn der das, ich meine, im besten Fall nur für Schokolade ausgibt, im schlimmsten Fall für irgendwelche ganz anderen Dinge, aber so oder so finde ich es nicht gut. Ne? Mhm. Das heißt, das finde ich total wichtig. Also wenn wir da mal bei dem Thema Taschengeld direkt bleiben, generell wird empfohlen, ungefähr mit der Einschulung anzufangen, wenn man Taschengeld geben möchte, weil dann die Kinder einfach auch dann Zahlen verstehen und so weiter. Und in der Schule wird das Thema schon auch besprochen, das Thema Geld. Und häufig für die jüngeren Kinder im Wochenrhythmus zu geben. Und dann so ab dem 10. Lebensjahr ungefähr kann man es dann auf monatlichen Rhythmus verändern, weil einfach die jüngeren Kinder diese längeren Zeiträume noch nicht so überschauen können, ne? Dass sich das einteilen und so. Und ich finde es aber total spannend. Also wir haben uns in dem Buch orientiert an den Empfehlungen des Deutschen Jugendinstitutes, was die Höhe des Taschengeldes betrifft. Und die lag Anfang 2024 für Grundschulkinder bei 1 Euro pro Woche. Mhm. Und dann überleg mal, was du dir für 1 Euro kaufen kannst.
Gar nichts.
Genau.
Nicht mal mehr ein Eis.
Nicht mal mehr ein Eis. Ich weiß noch, als ich so Grundschulalter war, da kostete die Kugel Eis kostete 50 Pfennig in dem Dorf, in dem ich groß gewachsen bin. Und ich habe 50 Pfennig Taschengeld bekommen.
Ich auch.
So. Das heißt, man konnte sich eine Kugel Eis leisten pro Woche. Jetzt, die jetzigen Schulkinder, die müssen 2 Wochen sparen. Und zwar komplett diszipliniert. In den meisten Städten, die ich so gesehen habe, kostet die Kugel Eis 2 Euro. Und das, wenn du nicht zu irgendeiner Deluxe-Eisdiele gehst, dann du kannst auch mehr loswerden. Aber drunter ist fast schwierig zu finden. Das heißt, wir erwarten von einem Erstklässler, dass der super diszipliniert auf sein Eis spart, was wir Erwachsene nie von uns selber erwarten würden. Ja, also ich meine, eine Kugel Eis, darüber denke ich nicht viel nach. Und wenn ich die mir kaufen will, dann will ich mir die kaufen. Und zwar nicht erst in 2 Wochen. Das heißt, auch über solche Sachen mal nachzudenken, wie viel zahlen wir als Eltern, wie viel Taschengeld geben wir, natürlich auch die Frage, wie viel Taschengeld können wir überhaupt uns leisten zu geben. Ne? Ich meine, das ist ja auch eine Privilegienfrage, wie viel habe ich noch übrig, um meinem Kind Taschengeld zu geben. Aber das ist halt total, finde ich total spannend, über solche Sachen nachzudenken. Und dann kann man natürlich auch anfangen, dem Kind dann Möglichkeiten zu geben, das Taschengeld aufzubessern oder so.
Ja.
Ist dann eher mit den etwas älteren Kindern.
Die dann quasi sich kleine Nebenjobs suchen können oder im Haushalt vielleicht besonders viel mithelfen, genau, wo man die dann so ein bisschen animiert. Du sagst dann in deinem Buch auch, dass es ganz wichtig ist, dass Kinder das ein bisschen spielerisch lernen sollen. Hast du da ganz konkrete Ideen, wie man sowas machen kann?
Ja, also generell die positiven Seiten von Geld zu zeigen, das finde ich irgendwie wichtig. Zum einen kann man ja zusammen auch einfach mal recherchieren, wer ist sozusagen Dagobert Duck in Deutschland oder auf der Welt oder so. Wer ist der reichste Mann der Welt, der reichste Mensch der Welt? Wahrscheinlich ist es ein Mann, aber oder eben, wer sind die reichsten Menschen in Deutschland? Da einfach mal so ein bisschen gucken und das auch zusammen recherchieren. Oder dann eben auch so Sachen machen wie, ich schenke meinem Kind vielleicht nicht nur das neue Lego-Set zu Weihnachten, sondern auch eine Lego-Aktie. Und dann muss das Kind noch nicht die Tiefen des Börsenhandels verstehen, ne? Aber es wird mit Sicherheit irgendwie wissen, dass es mit Lego halt spielen kann, aber dass es auch ein Stück von diesem Unternehmen selber besitzt. Oder wenn ich dann die Lego-Aktie habe und die zahlen eine Dividende aus, dann kann ich von dieser Dividende mit meinem Kind Eis essen gehen und dann mit ihm darüber reden. Das heißt, da wirklich einfach so diese Alltagssachen. Letztendlich, Geld ist ja etwas, was sich in jeden Lebensbereich reinzieht eigentlich. Es ist ja ein Alltagsdingen. Und natürlich lernen Kinder Geld auch schon, wenn sie einen Kaufladen haben. Die wissen ganz genau, wie das funktioniert. Du gibst etwas, damit du etwas anderes bekommst. Das heißt, immer mal wieder kommt so das Argument, ich will mit meinem Kind darüber gar nicht reden, weil ich will das vor dem Thema schützen, sagen. Das funktioniert nicht. Das Kind war im Zweifelsfall schon das erste Mal mit dir beim Geldautomaten, bevor es überhaupt laufen konnte. Das heißt, natürlich weiß es, dass das irgendwie ein wichtiger Weg ist, einmal da zu diesem Loch in der Wand zu gehen und Geld rauszuheben. Das heißt, da dann auch zu erklären, was glaubst denn du, wo kommt dieses Geld her? Und dann halt erklären, dass das nicht einfach, das Geld kommt nicht aus dem Geldautomaten, sondern kommt zwar da raus, aber es ist nicht unendlich viel da drin. Es ist halt verknüpft mit meinem Konto. Und das ist so ähnlich wie dein Sparschwein zu Hause. Da kannst du halt das Geld rausnehmen, das du vorher angespart hast, aber auch nicht mehr als das, was drin ist. Und dann sind das so ganz selbstverständliche Gespräche, damit das Kind das eben einfach als ganz selbstverständlichen Teil seines Lebens auch lernt.
Damit ein Kind vielleicht aber auch ein bisschen versteht, wenn man dann in einem Geschäft ist und das aber irgendwas haben will, dass die Mama oder der Papa nicht einfach nur eben das besagte Loch in der Wand sind, sondern dass es ja auch Geld kostet, wenn man jetzt hier das 20. Lego-Schiff oder sowas kauft.
Genau. Und da dann eben auch, da kann man ja auch mit dem Kind dann zum einen Absprachen treffen. Also jedes Mal, wenn wir einkaufen gehen, jetzt Lebensmittel zum Beispiel, darf das Kind sich eine Sache aussuchen, die es mitnehmen möchte, bis zu 2 €. So, und dann darf selber entscheiden, ob es halt jetzt die Tüte Gummibärchen kauft oder das Eis oder den Schokoriegel oder vielleicht einen Apfel oder so. Soll ja auch solche Kinder geben. Aber das heißt, dass man dem Kind dann da eben auch die Entscheidungsmöglichkeiten mitgibt. Was man auch machen kann, ist dann, wenn das Kind halt Zahlen verstehen kann und rechnen kann und so, mit dem Kind, also das Kind einfach mal raten lassen, was glaubst du, wird der Einkauf heute kosten? Und dann gebt ihr beide eine Prognose ab. Sozusagen, wenn ihr an der Kasse steht, sagt ihr, okay, ich glaube, der Einkauf heute wird 35 € kosten. Und euer Kind sagt vielleicht, ich glaube eher 25 €. Und wer näher ist an dem tatsächlichen Preis des Einkaufes, der darf dann aussuchen, was es zum Abendessen gibt oder so. Ja, egal was. Und dann lernt das Kind natürlich auch dieses direkt schon mal mitrechnen. Ja, das achtet dann darauf, was lege ich gerade in den Einkaufswagen und kann halt so ein bisschen direkt mitdenken, damit es auch da eben merkt, okay, die Dinge kosten unterschiedlich viel Geld. Und natürlich muss ich überlegen, ob ich halt das Bioprodukt nehme oder das klassische Produkt und ob ich überhaupt das Produkt einmal nehme oder dreimal. Und das ist eben das, was ich meine, wenn ich sage, es gibt ganz alltägliche Möglichkeiten, mit unseren Kindern über Geld zu reden. Und es darf gerne dann so ein bisschen als Wette sein oder als Spiel. Und vor allem auch dem Kind aber die eigene Gestaltungsmöglichkeit zu geben. Das ist auch total wichtig.
Und was wäre jetzt dann da dein Rat? Wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen angeteasert. Mein Kind kriegt Taschengeld und möchte sich jetzt was kaufen, was ich nicht so gut finde. Du sagst ja in deinem Buch, es ist super wichtig, dass das Kind auch mal Fehler machen darf. Dass es was kauft, wo es dann vielleicht danach keine Freude mehr dran hat. Oder merkt, das war vielleicht das jetzt kaputt nach dreimal oder was auch immer. Schütze ich da mein Kind davon? Sag, nein, du kriegst es nicht, obwohl es ja dein Geld ist, das ich dir zur freien Verfügung gebe. Also greife ich da ein oder greife ich da nicht ein?
Ich würde da nicht eingreifen. Ich finde, Taschengeld sollte bedingungslos sein, pünktlich gezahlt werden, ohne Aufforderung. Das heißt, eigentlich genauso wie dein Gehalt. Dein Gehalt kriegst du, wenn du angestellt irgendwo tätig bist, kriegst du das Gehalt jeden Monat pünktlich, ohne dass du sagen musst, hey Chefin, bitte überweis mir mal das Geld. Mhm. Und dein Arbeitgeber redet dir auch nicht rein, wofür du das Geld ausgibst. Ja? Ob du jetzt in der irgendwie ein Zimmer 10 Quadratmeter Wohnung wohnst oder ob du halt in einem 10 Zimmer 100 Quadratmeter oder 1000 oder was auch immer, im Rahmen deiner Möglichkeiten, aber dein Arbeitgeber redet dir nicht rein. Und genauso ist es bei dem Taschengeld auch. Wenn dein Kind an die Schokolade möchte oder halt irgendwas, weil ich meine mit Taschengeld gerade dann die etwas älteren Kinder, da sind es ja dann nochmal ganz andere Dinge, vor denen wir Sorgen haben als Eltern. Ja, sei es Alkohol oder sonstiges. Die Dinge wird dein Kind kriegen, egal ob du ihm das Taschengeld entziehst oder nicht. Das heißt, es ist viel wichtiger, dein Kind eben zu schulen. Und Fehler muss es machen. Und damit lernt es dann, wenn es eben irgendwie die nicht so gute Puppe kauft und die ist nach dreimal Spielen kaputt, dann ist sie halt kaputt. Und du kannst natürlich vorher mit ihm darüber reden. Das finde ich schon. Also ich finde nicht, dass man sein Kind völlig unvorbereitet gegen die Wand laufen lassen muss. Aber man kann dann sagen, hey, guck mal, möchtest du meine Gedanken dazu hören? Ja oder nein? Und wenn das Kind dann ja sagt, dann eben zu sagen, ich vermute, dass das nicht so eine gute Qualität ist, das geht schneller kaputt. Du könntest auch vielleicht nochmal 2 Monate warten und das Geld sparen oder 2 Wochen warten und das Geld sparen, na, wovon auch immer wir gerade reden, und dir dann die bessere Qualität kaufen. Und wenn das Kind dann aber trotzdem dieses Produkt jetzt direkt haben will, dann soll es das halt kaufen und dann lernt es daraus. Besser, es lernt das Ganze jetzt mit seinem Taschengeld, als später mit seinem richtigen Geld, wenn es dann nämlich auch um andere Spielzeuge geht, als irgendwie die Puppe, die dann kaputt geht, sondern eben die größeren Beträge normalerweise. Dann ist es doch besser, wenn das Kind schon in früherem Alter mit kleinen Beträgen diese Fehler macht, daraus lernt.
Das stimmt. Und da bei der kaputten Puppe sind wir ja direkt auch bei der emotionalen Seite von Geld. Es ist ja nicht nur ein reines Werkzeug oder ein reines Mittel zur Zweckerfüllung. Geld hat ja durchaus auch einen emotionalen Charakter.
Total. Total. Und das ist das, wo ich auch finde, muss man aufpassen beim Thema Belohnung durch Geld, weil da auch ganz häufig eben dann doch Wertschätzung mitschwingt. Also zum Beispiel Zeugnisgeld würde ich absolut von abraten, weil es einfach, wir wissen ja nicht, warum das Kind jetzt schlechte Noten nach Hause gebracht hat oder vielleicht also ne mal nicht so gute Noten mit nach Hause gebracht hat. Vielleicht gibt's da eine unerkannte Lernschwäche. Vielleicht ist die Lehrerin wirklich einfach doof. Vielleicht gab's Stress zu Hause, weshalb das Kind in der Schule nicht so konzentriert war. Oder vielleicht ist es einfach auch nicht seine Stärke. Aber das hat nichts mit seinem Wert als Mensch zu tun. Genauso, ich habe letztens gehört die Geschichte von einem Opa, der seinem Enkel, der Enkel spielt Fußball irgendwo. Also nur Freizeit, ne? Das ist wirklich noch ein relativ kleines Kind. Und der Opa steckt dem Enkel für jedes Tor, das der Enkel beim Fußballspiel schießt, einen Euro zu. So, was? Das ist einfach nur, der Opa freut sich und möchte seinen Enkel darin bestärken, dass er diesen tollen Sport hat. Er ist überhaupt nichts Schlimmes beigedacht. Zu was kann das führen? Muss es nicht, aber kann. Erstens, dass das Kind möglicherweise Fußball spielt, obwohl es sich eigentlich vorher den Knöchel verknackst hat und eigentlich einfach jetzt gerade zu Hause sitzen sollte, ne, und den Knöchel kühlen. Das heißt, er geht über seine körperlichen Grenzen hinaus. Wenn wir das auf Erwachsene übertragen, Burnout, Überlastung kennen wir alle. Wer ist gut darin, tatsächlich seine Grenzen einzuhalten, ne, und zu respektieren? Das haben wir nicht unbedingt alle als Kinder gelernt. Aber das heißt, ich motiviere mein Kind dann dazu, eigentlich über seine eigenen Grenzen hinauszugehen. Ich suggeriere dem Kind, dass je besser es im Sport ist, umso wertvoller ist es, denn umso mehr Geld kriegt es. Und das sind halt alles so Sachen, die ich eigentlich meinem Kind vielleicht nicht mitgeben möchte. Aber ich möchte ihm sagen, hey, das ist total toll. Und wir gehen, also dass du Sport machst und ich finde dich super einfach als Menschen. Und wir gehen vielleicht danach halt dann zusammen ein Eis essen oder so. Oder auch einfach als Opa stecke ich meinem Kind regelmäßig einen Geldschein zu. Ist ja super, soll er total gerne machen. Aber halt nicht verknüpft an die sportliche Leistung, sondern einfach unabhängig davon.
Man zieht sich ja da noch einfach einen Einzelkämpfer ran. Weil wieso soll ich den Ball kurz vorm Tor nochmal abgeben? Ja, weil dann kriege ich nicht den Euro.
Stimmt. Total guter Punkt. Genau. Das heißt, das sind alles so Sachen, die nichts mit dem Geld zu tun haben, eigentlich. Aber die eben doch total viel mit dem Geld zu tun haben. Und deswegen, genau wie du sagst, ich sehe Geld absolut als Werkzeug, nämlich als Werkzeug für meine Entscheidungsfreiheit. Aber es hängen so viele Emotionen mit dran. Auch im eben solche Beispiele. Ich zahle meinem Kind für seine sportlichen Leistungen oder für seine schulischen Leistungen. Auf einem noch höheren oder für ältere Kinder kommt es auch immer wieder vor, dass Eltern sagen, sie finanzieren nur die Ausbildung, wenn das Kind etwas lernt, was die Eltern auch gutheißen.
Mm.
Dann ist Geld so ein übles Druckmittel.
Ja.
Das ist natürlich auch gar nicht das, was wir eigentlich wollen. Das heißt, ich finde es total wichtig, dass man das ganz klar macht. Taschengeld kommt bedingungslos. Und ich meine, kann meinem Kind dann immer noch ein Urlaubsgeld geben oder Kirmesgeld oder einfach so einen Bonus, sage ich mal, als Eltern oder als Großeltern oder sonstige. Aber eben möglichst wenig das Verknüpfen mit einer anderen Bedingung und Leistung.
Du würdest jetzt bei der Geldbildung oder Bildung bezüglich finanziellen Themen deines Kindes nicht nur auf diese Grundsache eingehen, also wie viel ist Geld wert, was kannst du damit machen, sondern du hast es ja vorhin mit dem Lego schon mal angesprochen, richtig tief auch in so Aktiengeschichten einsteigen.
Klar, auf jeden Fall. Das ist ja auch sowas, wo ich glaube, dass es, ehrlich gesagt, die meisten Leute, mit denen ich so rede, sagen sowas wie, ich wünschte, ich hätte schon früher angefangen zu investieren. Das heißt, warum denn nicht schon früher anfangen und warum nicht den Kindern das alles einfach beibringen, was wir uns mühsam im Erwachsenenalter beibringen mussten? Und da kann man dann anfangen mit der Lego-Aktie für das Sechsjährige. Und natürlich würde ich ehrlich gesagt als Eltern schon den ETF-Sparplan für mein Neugeborenes anlegen. Mit dem muss ich darüber vielleicht noch nicht reden. Aber den anlegen auf jeden Fall, um einfach auch für dessen Ausbildung vorzusorgen. Und dann würde ich aber mein Kind auch selber entscheiden lassen und auch da einfach mit kleinen Beträgen schon mal lernen, wie das funktioniert und denen die eigenen Entscheidungen treffen lassen. Also er darf dann eben selber auswählen, ob er lieber die Lego-Aktie haben möchte oder, keine Ahnung, eine Apple-Aktie ist auch so ein Klassiker oder McDonald's oder, ja, ist ja ganz egal was. Es gibt so viele Unternehmen, mit denen die Kinder auch was anfangen können. Das ist ja irgendwie das Wichtige, dass die das greifen können, dass die verstehen, das ist nichts, das ist kein irgendwie gesichtsloses Etwas, was da bei meiner Bank schlummert, sondern es sind echte Unternehmen mit echten Produkten, von denen ich nicht nur die Produkte kaufen kann, sondern die ich eben auch investieren kann. Und dann ist es ja total cool, wenn ich mein Kind auch einfach mal entscheiden lasse, in was es investieren möchte und dann mit dem zusammen mich hinsetze und das eben dann angucke und vergleiche und sage, okay, und wir gucken uns jetzt mal an, wie deine Lego-Aktie gelaufen ist und außerdem gucken wir uns an, wie mein ETF-Sparplan so läuft und dann legen wir das einfach nebeneinander und dann wird aber auch so ein ETF-Sparplan plötzlich viel greifbarer, weil das Kind weiß, okay, da ist dann halt, sind 400 verschiedene Unternehmen drin, so wie ich diese einzelne Aktie habe und dann kann man darüber eben dann auch langsam reden. Und wenn man möchte, kann man dem Kind mit 18 das dann eben auch wirklich übertragen. Beziehungsweise, wenn man das Geld auf den Namen des Kindes angelegt hat, dann passiert das sowieso automatisch. Dann ist es ja umso wichtiger. Also stell dir vor, du legst Geld für dein Kind an, auf den Namen deines Kindes, heißt mit 18 bekommt das Kind dann auch Zugriff darauf und es hat keine Ahnung davon. Das wäre ja total ärgerlich. Das heißt, umso wichtiger, dass wir das Kind eben frühzeitig darauf vorbereiten, dass es dann sich von diesem Geld seine Ausbildung finanzieren soll. Und dann muss es natürlich durchrechnen, wie viel Geld habe ich jetzt hier, wie viel brauche ich pro Monat, pro Jahr, wie viele Jahre studiere ich. Und dann kann es aber eben diese gesamte Finanzplanung selber machen und sich vielleicht auch eben sein Auslandssemester finanzieren oder was auch immer. Vielleicht will es ja gar nicht studieren. Aber eben dann hat es Möglichkeiten und kann überlegen, was es mit diesem Geld macht.
Siehst du da auch die Schulen in der Pflicht? Es gibt ja auch durchaus Eltern, die sich damit nicht beschäftigen wollen, die sich damit vielleicht auch nicht beschäftigen können, sei es mangelndes Wissen, sei es mangelnde Zeit, sei es zu viele Kinder um sich, ne? Also da gibt's ja tausend Gründe. Wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, ich habe jetzt nicht gelernt, wie eine Steuererklärung funktioniert oder worauf ich achten muss, wenn ich mal ausziehe oder ne, so Geschichten. Ja. Da müsste sich der Lehrplan auch einfach ein bisschen anpassen, oder?
Auf jeden Fall. Also ich fände es super wichtig, dass wir das Thema in den Schulen schon hätten, eben weil wir damit alle erreichen, denn das ist genau die Problematik, die wir momentan haben. Wohlhabende Eltern reden mehr mit ihren Kindern als weniger wohlhabende Eltern, weil die halt auch mehr wissen. Ich meine, Finanzwissen ist ja generell in unserer Gesellschaft eher prekär ausgeprägt. Mhm. Und dadurch verstärkt sich aber dann wiederum die Schere. Geht halt weiter auseinander, weil die sowieso schon Geld haben, auch noch besser damit umgehen. Und ihre nächste Generation halt auch. Ne? Also von daher finde ich das total wichtig. Es gibt auch gerade die Entwicklung einer nationalen Finanzbildungsstrategie, wo das Thema Schulbildung auch mit drin ist. Auch dann lebenslanges Lernen, weil ich überzeugt bin, wir brauchen das. Also Schulbildung ist wichtig, aber alleine nicht ausreichend. Aber klar werden da die Schulen ganz, ganz wichtig mitgedacht. Von daher, ja. Auf die Frage, ob ich da eine Hoffnung habe, dass das zeitnah umgesetzt wird, muss ich leider sagen,
Ja.
Ja, also ne, politische Veränderungen noch dazu, wenn wir dann, das sind ja 16 Länder, also Schulbildung ist Landessache, ist auch, hat auch alles seine Gründe, weshalb das so ist. Aber dementsprechend dauert das, glaube ich, noch ein bisschen, bis wir das haben. Von daher, ja, ich sehe die Schulen da mit einer enormen Verantwortung. Ich würde aber nicht darauf warten, dass die das machen. Sondern ich finde, da müssen die Eltern leider oder idealerweise sollten die Eltern vorher auch schon selber aktiv werden, um ihre Kinder da vorzubereiten.
Weißt du, ob es da außerschulische Angebote gibt, die vielleicht auch nicht so super teuer sind, wo man sagen kann, da schicke ich mein Kind hin und es sind keine trockenen Vorträge jeden Mittwochabend, sondern... da hat mein Kind auch Lust, das zu lernen?
Was ich weiß, dass es das gibt, sind diverse ehrenamtliche Initiativen, die in die Schulen gehen, die dann so Projekttage machen oder dergleichen. Also da gibt es beispielsweise den Zukunftstag oder auch Finanztipp. Die gehen auch in Schulen. Wir selber sind auch immer wieder in Schulen. Das heißt, das gibt es, dass das wirklich direkt den Schülerinnen und Schülern in die Schulen eben gebracht wird. Außerhalb der Schulen kenne ich nur so punktuelle Veranstaltungen. Also ich war beispielsweise bei einer Ferienwoche für Schülerinnen und Schüler, eben so Ferienbetreuung, und da habe ich mal einen Tag zum Thema Geld gemacht. Das sind aber, wie gesagt, eher so, es sind noch wenige Angebote.
Okay, also da muss man auf jeden Fall auch nachrüsten. Ja. Macht es denn Sinn, wenn man jetzt Eltern rät, direkt sich an ihre Schule zu wenden und zu sagen, hey, wir haben da Bedarf? Ich und sehr viele andere Eltern.
Ja, dass sie das initiieren? Definitiv. Wenn das von den Eltern kommt oder von den Lehrkräften, das ist das Wertvollste. Und da gibt's dann, also da braucht man irgendwie ein bisschen engagierte Menschen, die das durchsetzen, denn die Schulen sind natürlich auch schon total voll. Auch einfach mit Themen und so weiter. Die haben ja wahnsinnig viele Themen, die sie umsetzen müssen und die alle irgendwie wichtig sind. Sei es das Thema Mobbing, sei es das Thema Integration. Also das sind ja alles Themen, die ich auch gar nicht gegeneinander aufwiegen möchte. Von daher braucht es dann immer eine engagierte Lehrkraft oder Elternteil, die Organisation übernimmt. Und dann lässt sich die Schule normalerweise auch darauf ein, da irgendwie mal einen Tag freizuräumen für wenigstens dann die älteren Schülerinnen und Schüler, damit die an so einem Projekttag teilnehmen können.
Okay, also kann jeder und jede von uns das auch so ein bisschen anstoßen. Weil es ist halt so, ne? Deutschland ist halt, oder generell Prozesse, gerade im öffentlichen Bereich, die sind halt einfach super langsam und starr.
Die sind langsam und gleichzeitig, aber ich finde, das ist auch das Schöne. Also ja, es braucht meistens eine engagierte Person, die sowas vorantreibt, aber dann lässt sich auch vieles umsetzen. Also ich habe das bislang echt dann gesehen, wenn es da in der Schule jemanden gab, die haben dann häufig mit mir, da hat dann eine Lehrkraft mit mir Kontakt aufgenommen oder so und hat gefragt, hey, was ist eure Erfahrung, was würdet ihr vorschlagen, wie können wir das machen? Und dann haben wir halt gesagt, hier, dies und jenes haben wir schon gemacht, das sind Themen, das sind Altersklassen und so weiter. Und es hat fast immer funktioniert, dass die das dann an ihrer eigenen Schule durchgesetzt haben. Und klar ist es von der Schulleitung abhängig und so weiter, aber meistens funktioniert es dann auch. Also da ja, kann man einfach auch dann so ein bisschen die Hoffnung haben und sich das vornehmen. Das funktioniert dann schon auch.
Dürften dich da unsere Hörerinnen und Hörer direkt kontaktieren? Und wenn ja, wie erreicht man dich denn, wenn man da Fragen hat?
Also klar, man kann mich total gerne kontaktieren. Am liebsten direkt per E-Mail info@femalefinanceforum.de. Dann schauen wir da, was gebraucht wird, ob wir das machen können. Und wenn nicht, dann haben wir andere Ansprechpartnerinnen, an die wir gerne verweisen. Aber wir freuen uns sehr über jede Nachricht.
Wunderbar. Also, das war ein sehr schönes Schlusswort. Wir nehmen mit, Bildung ist nicht nur, also Bildung gerade in Geldthemen ist nicht nur Erwachsenensache. Man ist sein ganzes Leben lang mit Geldflüssen, Geld ausgeben, Geld sparen konfrontiert. Daher ist es umso wichtiger, Kindern auch das richtige Werkzeug an die Hand zu geben, dass sie an finanziellen Leben teilhaben können. Oder, Claudia, hast du da noch was zu ergänzen?
Das ist genau das. Also zum einen, Geld ist Entscheidungsfreiheit und das ist ja das, was wir für unsere Kinder wollen, dass die ihr Leben wirklich so gestalten können, wie sie es möchten. Und auch da wieder gilt, Eltern sind die wichtigsten Vorbilder für Kinder. Das heißt, es ist total wertvoll, auch das eigene Geldverhalten mal zu überprüfen und zu hinterfragen und damit dann eben ein Vorbild für seine Kinder zu sein.
Sehr schön. Genau. Wir haben noch eine zweite Folge aufgenommen zu dem Thema Finance mit der Claudia. Da geht's um Female Finance. Schaut gerne mal in die Folgen, wenn es euch interessiert. Ist auch eine lange, spannende Folge geworden. Dann bedanke ich mich, dass du da warst und für deine Zeit und diesen wertvollen Input. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
Sehr gerne. Danke dir.
Tschüss.